Heute ist Montag, der 12. Februar 2018. Wochenendfreizeit der Gemeinden Bonn und Karlsruhe. Das Thema der Versammlung: Gottes Sprechen kennen und beachten. Die Verse: 2. Petrus 1, Vers 19, Johannes 6, Vers 63, Hebräer 4, Vers 12.
Amen. Ja.
Ich ermahne euch nicht, ja, durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.
Ja.
Passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Sinns, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Amen. Das ist auch so eine Stelle, ähnlich wie wir in dem ersten Korintherbrief gelesen haben, den Anfang von 1. Korinther 2, wo eigentlich der ganze Plan Gottes schon enthalten ist. Und was der Herr für uns auf dem Herzen hat, was uns zu sagen hat. Ja, hier geht's drum, dass Gott seinen Willen mit uns ausführen möchte. Und diese Ermahnung geschieht, ja, das ist, ja, er kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern durch das Erbarmen Gottes. Ja, das ist eine Ermahnung, wo er selber, ja, es ist nicht ein, wehe wenn oder wenn nicht, sondern es ist, ach, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, ich ermahne euch. Ja, das ist aber mehr auch eine Ermutigung, oder es ist ein, ja, lasst euch doch dazu bringen, ja, dass ihr eure Leiber gebt, zu einem lebendigen und heiligen Opfer. Das heißt, unser ganzes Sein soll ein Opfer für Gott sein. Und dann sagt er noch, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja? Ein lebendiges und heiliges Opfer. Ja, das kennen wir schon aus dem 1. Petrusbrief. Wir kommen zum lebendigen Stein, gell? Und der Herr macht aus uns ein Haus, ein lebendiges, ein heiliges Haus und eine heilige Priesterschaft. Gell? Heilig. Ja? Diese Heiligkeit, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt von der Gemeinde. Wenn wir von Aufbau sprechen, von der Gemeinde sprechen, dann ist Heiligung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was der Herr mit uns macht, ist eigentlich unmöglich, menschlich gesprochen. Ja, er macht aus gewöhnlichen, natürlichen, fleischlichen Menschen, macht er Heilige. Das ist eigentlich ein Wunder. Ja, du willst immer ein Wunder erleben. Ja, dann guckst du, wo passiert irgendwo ein Wunder. Du, das ist ein Wunder, dass du von Gott, von Christus geheiligt wirst. Das ist das eigentliche Wunder. Und dass der Herr uns zu einer heiligen Priesterschaft aufbaut. Daran habe ich im Traum nie dran gedacht. Nie. Das war nie mein Ziel oder das lag mir so ferne wie sonst was. Nie habe ich daran gedacht, mal ein Priester zu werden. Und schon gar nicht ein Heiliger. Und eines Tages rettet mich der Herr Jesus von meiner Sünde, vom alten Leben. Er rettet mich aus der Welt heraus und sagt, du bist mir geheiligt. Und ich werde dich heiligen. Halleluja. Das ist sein Werk an uns, an jedem Einzelnen von uns. Er tut sein Heiligungswerk. Ja, so, der hat uns auf die Seite genommen, weg mal vom Gewöhnlichen. Und jetzt wirkt er Tag für Tag in unserem Leben. Weil er möchte ein Zeugnis haben auf dieser Erde. Und Gott ist nicht nur lebendig und Gott ist nicht nur mächtig, sondern Gott ist heilig. Amen. Gell? Und das heißt auch schon in der Schrift, ich bin heilig und deshalb sollt auch ihr heilig sein. Gell? Gell? Weil unser Vater im Himmel vollkommen ist, so sollen auch wir vollkommen werden. Ja, das ist Gottes Plan mit uns. Ja, wir schauen uns gern an und dann verzagen wir und dann denken wir, oh, mit mir, so heilig bin ich gar nicht. Ja, das ist unser Problem. Aber die Blickrichtung, wir müssen die richtige Blickrichtung haben. Wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender. Und im Hebräerbrief heißt es, der heiligt. Ja? Und wir sind die geheiligt werden. Und er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht, dass er unser Bruder ist. Gell? Du denkst, oh, ich bin so unheilig. Der Herr wird sich wahrscheinlich schämen, dass ich zu ihm gehöre. Nur der Herr schämt sich nicht, uns Brüder, uns Geschwister zu nennen. Warum? Weil er uns heiligt. Weil er dabei ist, uns zu heiligen. Und dazu benutzt er jede Schwierigkeit in unserem Leben, alle Umstände in unserem Leben, alles in unserem Leben dient dazu, muss uns dazu dienen, dass der Herr dieses Ziel mit uns erreicht, dass er mit uns Stück für Stück sein Werk vollendet. Ja, das ist verborgen, ja, das ist nicht alles an der Oberfläche. Ja. Du kannst nicht sagen, oh, der Herr hat mich da und da geheiligt und so. Das kann man oft gar nicht so sagen und so definieren. Ja, es ist ein Werk, das der Herr im Verborgenen tut. Bei jedem ist es anders, dass wir geheiligt werden. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, Gottesdienst. Viele reden von Gottesdienst. Christen heute, fragt die Christen. Sie gehen sonntagmorgens zum Gottesdienst. Ja, und denken, damit tun sie Gott einen Dienst, wenn sie dort anwesend sind. Ja, und dabei sind und am Ende noch was in den Gabenkasten oder meistens am Anfang sogar, ne, in den Beutel reinschmeißen. Das ist mein Gottesdienst. Aber wenn wir den Römerbrief hier lesen, der Gottesdienst ist unser ganzes Leben. Ja, unser vernünftiger Gottesdienst ist, wenn wir unser Leben dem Herrn geben. Sag nicht, ich gehe in den Gottesdienst. Und was ist dann, wenn du wieder rausgehst? Wir sind Priester und wir dienen alle Zeit Gott. Amen. Wir stehen immer vor dem Herrn. Mein Leben soll ein Gottesdienst sein. Oh Herr, und deshalb hat der Herr uns auch diesen Weg gegeben, immer mit ihm diese Gemeinschaft zu haben, diese Verbindung zu halten. Gell? Und dann heißt es hier, dieses Opfer ist ein heiliges Opfer und ist Gott wohlgefällig. Ja, was Gott gefällt, auch unser Leben soll Gott gefallen. Ja. Ein gottgefälliges Leben. Was gefällt denn Gott? Und dann heißt es, passt euch nicht diesem Zeitalter an. Und ich denke, was gestern Abend, dieses Wort von gestern Abend ist so wichtig, wir dürfen da nicht einfach so drüber weggehen. Das ist ein Wort, das geht eigentlich, ja, das ist, wenn wir zum Beispiel die Wiederaufbaubücher lesen, gerade Esra und Nehemia, gegen Ende ist in beiden Büchern eine klare Buße da, eine Umkehr und eine Neuausrichtung. Und zwar auch durch eine Trennung von dem, was Vermischung angerichtet hat und hereingebracht hat. Ja? Wir dürfen in der Gemeinde keine Vermischung dulden. Vermischung mit der Welt. Ja? Vermischung mit der Religion. Sünde schon gar nicht. Ja? Unzucht und solche Dinge sollen nicht einmal unter uns genannt werden. Ja? Aber die Welt ist voll mit diesen Dingen. Ja, in der Welt ist voll mit Unzucht. Du willst mit deinen Kindern mal einen Film angucken. Der Film hat vielleicht einen ganz unverfänglichen Titel und alle reden davon und du willst dir diesen Film auch angucken. Und ich sage dir, lass deine Kinder nicht unbedingt alleine einen Film angucken. Guck ihn mit an. Weil du hast ein Empfinden in deinem Geist. Und dann merkst du, da ist eine Szene drin, das ist verdorben. Meistens nicht nur eine Szene. Allein schon die Art und Weise, wie die Menschen miteinander reden. Das ist die Welt. Das ist der Geist dieser Welt. Ja? Da wird etwas hineingesät in alle Menschen, die diesen Film angucken. Ja? Und dann siehst du plötzlich, ist ganz normal hier, dass jemand homosexuell und so, diese Beziehung, ganz alles normal und alles gut und schön. Es wird verharmlost. Die Sünde, ja? Ja, da geht man Männchen, Frauen und Männer einfach miteinander ins Bett. Einfach mal so, das gehört so dazu. Bei der ersten Bekanntschaft. Ich sage, das nennt die Schrift eigentlich Unzucht. Und das müssen wir auch so nennen. Und solche Dinge sollen unter uns nicht einmal genannt werden. Das heißt, das muss man unter uns nicht sagen müssen. Das sollte selbstverständlich sein für uns. Ja. Aber es gibt immer wieder, wir kommen alle aus der Welt und wir brauchen auch ein klares Wort. Ich kam aus der Welt und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in Unzucht lebe. Bis mir das auch jemand gezeigt hat, auch anhand vom Wort. Und was habe ich gemacht? Wir haben Buße getan. Buße getan. Und habe so schnell wie möglich für Klarheit gesorgt. Ganz schnell. Das duldet keinen Aufschub. Ich habe damals sofort, innerhalb von 2 Wochen, meine Frau geheiratet. Das ist eine ernste Angelegenheit. Für die Menschen in der Welt, für sie ist es ganz normal. Ja? Man einfach zusammenlebt, ohne zu heiraten. Für uns als Christen gehört sich das nicht. Ja? Weil Gott sagt, Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau. Und all das, was in die Beziehung zwischen Mann und Frau gehört, das gehört in den Rahmen der Ehe. Und dort ist das immer am richtigen Platz. Und dort hat es auch den Segen von Gott. Ja? Das hat Gott so verordnet. Ja, deshalb in der Gemeinde dürfen wir da mit solchen Dingen nicht leichtfertig umgehen. Ja, und je mehr wir mit Menschen in der Welt umgehen, desto mehr merken wir oder verlieren wir vielleicht selber auch ein bisschen dieses Gespür, das Empfinden des Geistes. Und da muss der Herr uns bewahren. Und wenn so etwas eingetreten ist, dann müssen wir in der Lage sein, Buße zu tun. Wir haben gestern gelesen hier Punkt C von gestern Abend. Punkt 2, C2, alle Zeit ein bußwilliges Herz bewahren. Immer bereit sein, wenn der Herr jetzt was zu mir sagt, dass ich darauf eingehe. Und ich sage, ja, aber, und mich rechtfertige. Ja, das ist doch normal, oder der macht es doch auch. Nein. Das sind diese groben Dinge. Aber nicht nur die Sünde oder die Welt. Die Welt ist immer mit Sünde verbunden. Ja, also von Mose hieß es, er hat lieber die Schmach getragen mit dem Volk Gottes, als den vergänglichen Genuss der Sünde zu genießen. Ja, weil in der Welt, in Ägypten, da die Welt ist voller Sünde. Immer wenn du in der Welt bist, du denkst, es ist alles so schön und es ist alles so gut. Aber kratz mal ein bisschen an der Oberfläche, wirst du merken, da kommt sehr vieles zum Vorschein, was Gott zuwider ist, gegen Gott ist. Ja? Wir haben gelesen die Verse im 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Liebt nicht die Welt. Habt nicht die Welt lieb. Ja? Das fängt damit an, weißt du, du brauchst ein neues Auto und dann fängst du an, Kataloge. Oh, und dann guckst du, was gibt's da für Autotypen. Und dann, die Autos sind heute so schön gemacht. Das ist ja, die haben ja die tollsten Features noch dran. Das ist toll, weißt du, da kannst du dich richtig begeistern dafür. Weißt, und dann hast du das Auto, dann steht es auf deinem Parkplatz und dann bist du gerade hergefahren, willst ins Haus reingehen, du drehst dich nochmal um. In dem Moment wird mir bewusst, hab nicht lieb die Welt. Das ist nur Schrott. Spätestens nach 10, 20 Jahren ist es nur Schrott. Aber die den Willen Gottes tun, der den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht, mit ihrer Lust vergeht alles. Alles vergänglich. Du hängst dich rein in eine Karriere, willst in deinem Leben was aufbauen und auf die Beine stellen, bist voller Zuversicht und Zukunftshoffnung, ja, und machst was aus deinem Leben. Meine Frau arbeitet in der Altenpflege, die Ingrid. Sie sagt mir, das ist so schön ernüchternd. Egal, was jemand vorher war, wie viel Doktortitel er vorher hatte, wie angesehen er war, dort sitzen sie alle, liegen sie alle, bekommen ihren Brei und ja, kriegen Windeln gewechselt und sind alle gleich. Geschwister, die Welt vergeht. Amen. Und auch deine Jugend vergeht. Amen. Deshalb sagt die Schrift auch, denke an deinen Schöpfer in deiner Jugendzeit, bevor die bösen Tage kommen, von denen du sagst, die gefallen mir nicht. Gib dein Leben rechtzeitig dem Herrn. Das ist eine Investition, die lohnt sich. Da hat dein Leben einen Sinn. Ich bin damals mit 22 zum Herrn gekommen und ich musste unter Tränen Buße tun. Ich habe geheult vor dem Herrn, dass ich so spät erst auf seine Stimme gehört habe. Ich habe vorher auch schon ein paar Mal das Evangelium gehört. Aber erst mit 22 habe ich den Herrn aufgenommen. Und das war für meine Begriffe sehr spät. Heute würde ich sagen, so jung. Ich hatte viele Jahre meines Lebens vergeudet, verschwendet. Sogar teilweise mich selber geschädigt durch vieles, was ich gemacht habe. Mein Gefäß, das eigentlich für Gott geschaffen ist, ihm Schaden zugefügt. Ja, das ist eine ernste Sache. Weil der Herr möchte Gefäße haben, ihm zur Ehre. Ja, aber wenn wir dann umkehren, dann lasst uns doch unser Leben ganz dem Herrn geben. Und macht ganze Sache mit dem Herrn, weil die Gemeinde ist heilig. Und wir sind berufen für seinen Vorsatz als lebendiges Opfer. Ja, und der Herr ist dabei, uns wiederherzustellen, uns zu heiligen. Und dann gibt es nicht nur die Welt, es gibt nicht nur die Sünde, es gibt auch die Vermischung mit der Religion. Und das, denke ich, ist mal, das ist wahrscheinlich das Hinterhältigste, das Heimtückischste. Ja, der Herr Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, weil sie unterwegs waren, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Sauerteig des Herodes hätte man vielleicht noch verstanden, aber Sauerteig der Pharisäer, die waren damals sehr angesehen. Und die haben dafür gesorgt, dass im Volk das Wort Gottes beachtet wird. Es war eine starke, konservative Bewegung dort unter den Juden, ja, die für das Gesetz sehr eingetreten sind und das Gesetz hochgehalten haben, gelehrt haben, sich ganz morgens bis abends mit der Schrift befasst haben. Aber selbst das, Jesus sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ja, sie haben, die Religion ist etwas, wo Menschen für Gott etwas Gutes tun möchten, Gott gefallen möchten, aber sie tun es aus sich selber heraus. Und das ist oft ein ganzes System, ja, ein ganzer Katalog von Dingen, die du dann befolgen musst. Und dann bist du ein guter Mensch. Ja, hältst du das Gesetz? Hast du alles gehalten? Ja, habe ich alles gehalten von Jugend auf. Und das trotzdem führt die Religion nicht zu Gott, sondern im Gegenteil. Es ist ein Betrug. Es ist ein Betrug. Das kann man zur Zeit von Jesus sehen. Dort kommt der Herr Jesus selber in diese Welt. Ja, der Gott selber kommt in Menschengestalt in diese Welt. Und da gibt es Menschen, die sind so eifrig für Gott und sie hassen ihn. Sie lehnen ihn ab. Passt nicht in ihr Konzept, passt nicht in ihre religiöse Vorstellung. Und deshalb müssen wir den Herrn wirklich kennen. Ja, und religiöse Vermischung, wisst ihr, wir haben oft so Vorstellungen, wie was sein muss. Oder auch wie eine Versammlung ablaufen muss. Oder was, es muss an der Stelle noch ein bestimmtes Lied gesungen werden. Oder es muss jetzt noch, ja, wir haben Vorstellungen, wir denken immer in dieser Kategorie, das muss jetzt ein feierlicher Rahmen und da muss jetzt alles stimmen. Weil, schau mal, im Christentum überall, man möchte gerne einen schönen Gottesdienst feiern. Alle freuen sich drauf am Sonntagmorgen. Und da ist alles vorbereitet, da stehen die Blumen da. Weiß man genau, wer spricht jetzt das Gebet und es muss ein schönes Gebet sein. Da darf man sich nicht verhaspeln, das muss vorbereitet sein. In der Gemeinde, wir feiern nicht irgendwelche Gottesdienste in diesem Sinn, sondern wir kommen zusammen und wir erwarten, dass der Herr sich unter uns bewegt. Und in jeder Versammlung kann das anders sein. Wie der Geist uns leitet. Gell? Wenn ihr zusammenkommt, Brüder, wie ist denn das dann? Hat ein jeder. Ein Psalm. Ja? Jeder hat ein Wort der Ermutigung. Ein Psalm. Ein Beitrag. Die Gemeinde ist nicht religiös. Und wir dürfen auch nicht religiös werden. Der Herr muss uns da wirklich retten. Und uns auch von religiösen Vorstellungen befreien. Wir schleppen so viel mit, ja. Ja, wir haben so christliche Vorstellungen. Ich war ganz jung Christ und hatte schon Vorstellungen, wie ich als Christ leben muss. Da waren wir eingeladen bei Geschwistern in der Gemeinde. Damals in Mühlacker war das. Und ich hatte so mir in den Kopf gesetzt, ich will fasten an dem Tag. Und das ist eine religiöse Vorstellung. Die Geschwister kommen aus der Versammlung, wir gehen zusammen eingeladen bei denen zum Essen und so. Und ich will fasten. Ich setze mich bei denen ins Wohnzimmer und die hatten wunderbare Gemeinschaft am Esstisch. Und ich saß im Wohnzimmer und habe nichts rückblickend gesehen, das ist einfach, weißt du, so junggläubig und schon voller religiöser Konzepte. Selbst die ersten Christen hatten schon viele, denke nicht, die Gemeinde in Jerusalem war die perfekte Gemeinde. Wisst ihr, da gab es eine Strömung, die waren Eiferer für das Gesetz. Weil einer, der Jakobus, der hat sich gerühmt, der hat gesagt, oh, so viele Tausende sind zum Glauben gekommen und alle sind Eiferer fürs Gesetz. Und sie kamen nachher in die kleineren Gemeinden, die Heidengemeinden, und haben dort Unruhe gestiftet. Wir wollten denen alle das Gesetz bringen. Das sind religiöse Vorstellungen. Sie waren nicht frei. Sie haben nicht gesehen, es hat ein neues Zeitalter angefangen. Ja, wir sind vom Gesetz los, sagt Paulus. Wenn wir noch durch unser Fleisch gerecht werden, wenn wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollen, sind wir aus der Gnade gefallen. Dann ist Christus umsonst gestorben. Unsere religiösen Vorstellungen. Oder du machst dir selber eine Vorstellung. Ich muss jeden Tag so und so viel in der Bibel lesen. Das ist gut. Nimm dir sowas vor. Aber mach's nicht zu einem Dogma. Ja? Das ist wie beim Frühstücken. Jeden Tag ist gut, wenn ich ein Frühstück habe. Aber manchmal fehlt mir vielleicht die Zeit oder irgendwo kommt was dazwischen, dann habe ich halt kein so ein Frühstück wie sonst. Trotzdem lassen wir uns nicht verdammen. Ja, wir kommen zum Herrn, wenn es geht, da komme ich nachher noch drauf, dass wir einfach auch das Wort genießen. Immer ein bußfertiges Herz bewahren. Und wir sind abgesondert, ja, so heißt es in Punkt 2 noch, wir legen ab. Und da komme ich jetzt gerade nochmal auf den 1. Petrusbrief zurück. 1. Petrus. Kapitel 2. Ein wunderbares Kapitel, weil es zeigt einen ganzen Bogen. Fängt an mit Ablegen. Ja? Also es fängt ganz unten an. Da, wo wir alle angefangen haben. Und wo wir immer bereit sein müssen, wieder mit dem Herrn zusammenzuarbeiten. Es sammelt sich immer was an. Ich sag euch, beim Volk der Juden, die damals aus Babylon rausgezogen waren, Und dann ging der Aufbau so schleppend voran und ist teilweise stagniert, der Wiederaufbau von Jerusalem, vom Tempel. Da hat sich im Lauf der Zeit auch einiges angesammelt. Du musst dir vorstellen, die haben plötzlich, haben die dort sich Frauen genommen oder sich verheiratet mit den umliegenden Völkern. Und das waren solche, die Götzen gedient haben. Und die machten den gleichen Fehler wieder, wie der Salomo, der das Volk dadurch so zu Fall gebracht hat, dass sie später weggeführt werden mussten. Das heißt, der Grund der Wegführung, das Gleiche macht diese kleine Schar der Rückkehrer wieder. Und sogar ihre Oberen haben die Führung darin übernommen. Die Vermischung mit der Welt und vor allem dort im Übertragenen mit diesem Götzendienst. Natürlich, das waren Familien dann, waren Ehen geschlossen worden. Und es kam dann zur Buße. Und zwar dadurch, dass sie angefangen haben, im Wort zu lesen. Das Wort wurde vorgelesen. Ja, wir können es nachlesen. Esra 8 habe ich heute Morgen nochmal gelesen. Esra 8 ist ein Kapitel, wo man sieht, das war ein ganz großer Augenblick, als Esra, da haben sie ihm extra ein Gestell gebaut, damit er größer ist als das Volk. Haben sie ihm ein Hochsitz gebaut, Hochstand. Und da oben hat er dann vor dem Volk zusammen, da waren auch die anderen Brüder dort um ihn herum, die Namen sind alle aufgezählt. Er war nicht alleine, ja, sondern es war eine ganze Bruderschaft dort und eine ganze Riege von Männern. Und er hat dort aus Mose vorgelesen. Vielleicht gerade mal kurz einen kleinen Eindruck. Kapitel 8. Nehmen wir vielleicht Vers 5. Moment, das war Nehemia, Entschuldigung. Oh, wo bin ich denn? Nehemia 8. Nehemia 8 war es, genau. Entschuldigung. Vers 5. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und Scherebia, Yamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Masia, Keliata, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, so dass man das Vorgelesene verstehen konnte. Das war diese Atmosphäre. Das ganze Volk war dort versammelt und sie haben das Wort gehört. Ja? Und das ist wichtig. Das Wort ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Das sehen wir auch im ersten Petrusbrief. Da heißt es, leget ab. Und dann heißt es, und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Ja? Hier sieht man das Ablegen. Und das Begierigsein nach dem Wort gehört zusammen. Ja? Und zwar, Petrus schreibt es jetzt so rum, aber ich würde sogar sagen, es ist so, dass durch das Wort, das wir hören und dass wir etwas vom Herrn erkennen, das führt uns dazu, dass wir ablegen. Beides. Manchmal muss ich was ablegen und dann komme ich zum Wort. Manchmal komme ich zum Wort und dann zeigt mir der Herr, was ich ablegen muss. Gell? Aber es gehört zusammen. Ja, das ist einfach diese Hinwendung zum Herrn und der Herr spricht durch sein Wort. Und sein Wort ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir haben von Gott hier auf dieser Erde nichts in der Hand, außer sein Wort. Das haben wir in der Hand. Und das sollen wir auch öffnen. Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet und macht klug die Unverständigen. Ja? Das Wort ist so gesund. Wir brauchen das Wort. Jeder von uns. Und da kommt es nicht auf die Menge an, sondern es kommt darauf an, dass wir uns dem Wort öffnen. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, dass ihr durch diese wachst zur Errettung. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Und hier sieht man, hier geht es nicht nur ums Verstehen, sondern hier geht es ums Schmecken. Und schmecken und sehen, erkennen, den Herrn berühren, etwas von ihm aufnehmen. So kommen wir zum Wort. Deswegen ist unser Umgang mit dem Wort auch ein bisschen anders. Ja, viele Christen gehen mit dem Wort anders um. Ja, sie haben einen Hauskreis, kommen zusammen und dann wird irgendwas gesagt und dann wird darüber diskutiert. Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Aber wir sollen das Wort lernen zu essen. Lass es stehen, wie es ist und versuche dazu Amen zu sagen. Nicht aber, wie wir schon gehört haben, sondern Amen. Das Wort, und ich sage euch, selbst das Wort Amen heißt nicht nur, so sei es oder ist nicht nur eine Bestätigung, sondern es ist der Name unseres Herrn. Amen. Er ist der, der Amen heißt. Und dann gibt es noch einen Vers in Offenbarung. Sein Name ist das Wort Gottes. So, das heißt, du willst zum Herrn kommen? Sein Name ist das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und wenn wir zum Wort kommen, dann kommen wir zum Herrn selber. Das macht den Umgang mit dem Wort anders. Ich habe da einen ganz anderen Respekt davor. Ich habe eine Ehrfurcht davor. Und wenn ich ein offenes Herz habe, dann berühre ich was vom Herrn. Dann schmecke ich was von seiner Güte. Manchmal schmecke ich was von seiner Heiligkeit. Manchmal schmecke ich sein Leben. Ich berühre was von ihm. Manchmal erkenne ich einen Zusammenhang. Das Wort gibt Licht. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, das Wort so zu nehmen, dass wir nicht mit Vorbehalten kommen, nicht mit unseren Filtern. Wir haben alle unseren Filter, ja, unsere Brille auf. Ja, und dann nimmst du das Wort und dann willst du es einordnen in das, was du schon weißt. Aber der Herr will, dass wir lernen, heute Morgen, wir waren da zusammengesessen, wir haben ein paar Verse gelesen heute Morgen zusammen. Eigentlich nur ein paar Minuten, aber einfach, die Verse kannte ich alle schon. Die habe ich alle schon x-mal gelesen. Die Geschwister bestimmt auch, gell, Jutta? Wir kennen die ja, die Verse. Aber warum essen wir sie heute Morgen schon wieder? Wir essen sie. Und ich habe heute Morgen wieder ein Brötchen gegessen. Und unten sogar ein Müsli. Obwohl ich daheim jeden Tag auch ein Müsli esse. Und immer wieder auch mal ein Brot oder ein Brötchen esse. Schmeckt immer wieder gut. So, nicht denken, das kenne ich schon, habe ich schon gelesen, okay, das ist nichts Neues für mich. Geschwister, dieses Wort ist immer neu. Amen. Es ist Geist und ist Leben. Amen. Ich kann das jeden Tag lesen, und ich kann jeden Tag sogar auf der gleichen Seite lesen, wenn ich die BNN aufschlage oder was weiß ich für eine Zeitung, Frankfurter Allgemeine, habe ich neulich auch 2 Artikel gelesen. Aber das hier ist immer neu. Die Frankfurter Allgemeine, die ist morgen wieder alt, da gibt es eine neue. Und das Alte, das ist Altpapier. Mit dem zünde ich meinen Ofen an. Aber das hier, mit dem zünde ich keinen Ofen an. Das Wort. Genau. Genau. Das ist die explosive Mischung. Das Wort und der Geist. Das ist wie wenn du dein Streichholz an deiner Streichholzschachtel reibst. Das Wort und der Geist. Ja? Herr Jesus, komm nicht zum Wort als zu einem Gesetz, weißt du, und dann, ach, das muss ich tun und das habe ich nicht richtig gemacht. Und hier, komm zum Wort als zum Leben, zum Geist. Das ist euer Leben. Und der Herr Jesus sagt den Jüngern in Johannes 6, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Ja. Ja. Und das sagt er in einem Kapitel, wo es eine klare Trennung auch gab. Da sind viele weggegangen. Da sind viele weggegangen, die das nicht wirklich geschmeckt haben. Die haben Jesus aus anderen Gründen sind sie ihm bislang bis dahin gefolgt. Die haben gesehen, dass er Wunder tut, dass er was Besonderes sein muss. Aber dann sagt er, ihr müsst mich essen. Wer mich isst, der wird leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot vom Himmel gekommen. Und wer mich nicht isst, wer mein Fleisch nicht isst, mein Blut nicht trinkt, der hat kein Leben. Wenn ihr mich nicht esst, sagt er zu diesen frommen Juden um ihn herum, habt ihr kein Leben in euch. Und von da an gingen viele seiner Jünger sogar nicht mehr mit ihm, haben sich abgewandt. Er hatte vorher viele Jünger, viele ihm nachgelaufen. Aber der Herr hat es darauf ankommen lassen, dass nur noch ein Rest da geblieben ist. Wenn wir aus den verkehrten Motiven irgendwo versuchen, dem Herrn zu folgen, das ist nicht so gut. Wir müssen solche sein, die auch das vertragen, worum es dem Herrn geht. Das müssen wir vertragen. Und wenn der Herr sagt, ich will, dass du mich isst, dann musst du das akzeptieren. Auch wenn du es nicht verstehst. Ja? Da heißt es dann, von da an zogen viele seiner Jünger sich zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das ist Kapitel 6, Vers 66. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Gut. Also er hat sie gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Oder wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, er hat geschmeckt und er hat gesehen. Ja, er hat was ergriffen von dem, worum es Jesus ging. Auch wenn er nicht viel verstanden hat. Ich glaube, der Petrus hat nicht alles verstanden. Aber er hat gewusst, oh, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wo soll ich denn sonst hingehen? Alles andere stellt mich nicht mehr zufrieden. Gell? Ich möchte bei Jesus sein. Ja? Und es ist so wunderbar, Worte des ewigen Lebens. Und der Herr sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Und wir haben diese Worte hier. Ja, und können heute Jesus in seinem Wort essen. So hat der Herr das erklärt. Mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Er sagt, die Worte, die ich zu euch geredet, nicht mein Fleisch. Ja? Also wenn ihr mich esst, ja, so, mich braten, essen, ja, dann habt ihr kein Leben in euch. Fleisch ist nichts Nütze. Selbst das Fleisch von Jesus wäre dir nicht Nütze, um Leben zu haben. Aber der Geist ist es, der lebendig ist. Und die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und da kannst du jedes Wort nehmen aus dem Neuen Testament oder auch das Wort im Alten Testament. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Ich brauche gar keine Mitteilung machen, das ist alles. Ja, genau. Deswegen war mein Outline auch ziemlich klein da unten. Aber das Wort hat so eine Wirkung, ja, und wir müssen lernen, diese Wirkung zu akzeptieren. Hier heißt es zum Beispiel im Psalm 119, Vers 130. Psalm 119 ist übrigens der Psalm, der nur vom Wort Gottes spricht. Und es ist der längste Psalm unter den Psalmen. Ja, sehr lang, ganz viele Verse. Und da muss man dann in Hunderterzahlen rechnen, wenn man die Verse angibt. Psalm 119, Vers 130. Was heißt es da? Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet und gibt den Einfältigen Einsicht. Ja, wunderbar. Und da gibt es noch viele solcher Verse. Ja, zum Beispiel Vers 103 ist einer, den ich mir immer von Anfang an schon gemerkt hatte. Dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Ja, das heißt, wir sollen lernen, das Wort des Herrn zu schmecken. Es muss für uns einen Geschmack haben. Ja, es muss uns kostbar sein. Ja. Der Psalmist sagt auch einmal, wie der Honig sein. Ja, oder wie kostbares Gold. Ja, ist dein Wort. Und das müssen wir schätzen. Dann in Hebräerbrief, also das Wort erleuchtet. Weißt du, manchmal braucht man Licht. Wenn es in einem Raum dunkel ist und dann siehst du gar nicht, was da alles nicht in Ordnung ist. Du denkst, es ist alles in Ordnung. Und dann machst du das Licht an und dann siehst du. Dann siehst du, wie es hier aussieht. Und so ist es auch, wenn wir das Wort nehmen. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Ganz wichtiger Vers. Ihr könnt gerne lesen. Ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Mark, von Gelenken und Mark und vermag die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor seinen Augen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das ist interessant. Hier steht das Wort Gottes und dann wird gesprochen von alles ist bloß und aufgedeckt vor seinen Augen. Du siehst hier Gott selber und sein Wort. Die werden hier miteinander sehr eng in Verbindung gebracht. Das, wenn du Licht haben willst von Gott, dann geh zu seinem Wort. Und das Wort, das dringt manchmal durch. Ja, das muss eine Scheidung auch. Wir wissen nicht immer, was ist gerecht, was ist heilig. Deshalb brauchen wir den Umgang mit dem Wort. Und der Herr leuchtet in unser Herz hinein. Stellt Dinge bloß. Ja. Im Persönlichen zum Wort gehen, ist ganz wichtig. Jeden Tag in der Bibel lesen, das ist gut. Ja, wir haben heute so viele Möglichkeiten. Wir haben nicht nur Papierbibeln, wir haben elektronische Bibeln. Die meisten von jungen Leuten, wir haben alle ein Handy. Da drauf kann man toll Bibelversionen drauf speichern, ohne Probleme. Und kann dann lesen. Man hat sogar eine Suchfunktion drin. Du willst mal zu einem bestimmten Thema was suchen. Gehst einfach auf dieses Wort und dann kommen die Verse, wo dieses Wort drin vorkommt. Das ist so komfortabel. Wir sind so toll ausgestattet. Ja, das ist nicht bloß zum Spielen. Und zum Chatten. Ja? Und wenn du chattest, dann verschick mal einen Bibelvers. Ich bin immer froh, wenn ich einen krieg. Von Hartmut habe ich auch schon einen gekriegt. Ja? Geschwister, das Wort, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Ja? Ich lese im Wort und auch mal ich lese mal fortlaufend. Auch mal ein ganzes Buch. Ja? Mal Jeremia durchlesen. Mal Nehemia durchlesen. Und diese Bücher, es ist ein Gewinn, es ist kostbar. Und der Herr spricht jedes Mal zu dir. Wir haben ein offenes Herz und dann kann der Herr immer zu uns sprechen. Das ist nicht nur eine Lehre und nicht nur eine Pflichtübung. Das ist unser Leben. Ja? Und Flovia ist jetzt nicht mehr da. Schade. Schade, ja. Also sie war eine Zeit lang in Karlsruhe und ich war immer sehr ermutigt durch ihre Zeugnisse. Wisst ihr warum? Weil du hast gemerkt, sie lebt mit dem Wort. Amen. Sie hat jede Woche, hatte sie irgendwas gelesen wieder und hat davon ein Zeugnis gegeben. Amen. In der Versammlung. Und nicht nur berichtet, was sie gelesen hat, sondern wie der Herr sie darin berührt hat, wie sie den Herrn darin empfangen hat und gewonnen hat. Ja, das ist so kostbar, das Wort und der Geist. Amen. Das bereichert die Gemeinde. Und da sind wir jetzt schon bei dem nächsten Punkt. Zweiter Petrus 1, ja, das ist, habt desto fester das prophetische Wort. Genau. Ja, das ist ein, genau, das
es scheint als eine Lampe.
Ist eine Leuchte, genau, eine Lampe.
In einem dunklen Ort.
Richtig, ja, Amen. Ja, das prophetische Wort ist, das ist das Wort, das gesprochen wird. Das ist nicht nur das Wort in der Bibel, wobei das Wort in der Bibel, wenn wir das Lesen, es sind alles Propheten, die das geschrieben haben. Gell? David war ein Prophet, die ganzen Propheten. Ja? Das prophetische Wort ist aber auch zum großen Teil das Wort, das der Herr heute zu uns spricht. Ja? Das ist ein Licht. So, bei so einer Konferenz spricht der Herr zu uns. Ja? Durch die Zeugnisse. Es sind alles. Jeder, der aufsteht und etwas sagt für den Herrn, ist ein Prophet. Und wir haben auch Prophetinnen. Die dürfen gerne aufstehen und auch etwas sagen. Ja. Der Herr muss in der Gemeinde, muss sein Wort unter uns wohnen. Dann ist auch sein Licht da. Ja, und das bereitet uns vor für das Kommen des Herrn. Ja, es ist ein Licht, das in unserem Herzen scheint, an einem dunklen Ort scheint, aber bis der Morgenstern aufgeht. Das heißt, bis der Herr zurückkommt, bis er sein Ziel mit uns auch erreicht. Gell? Und ich wollte jetzt nicht alles so eins zu eins durchgehen, aber wir persönlich, es kam jetzt auch gut raus in den letzten Versammlungen, dass viele von uns auch gemerkt haben, die Stimme des Herrn, der Geist spricht zu uns. Ja? Und in Johannes 10 sehen wir, dass wir die Stimme hören, seine Stimme hören. Seine Schafe kennen ihn, die kennen seine Stimme. Ja? Sie hören und sie folgen ihm. Ja? Und der Herr spricht oft in kleinen Dingen. Und wir lernen auf den Herrn zu hören. Ja? Seine Stimme zu hören. Ja, es gibt viele Stimmen in dieser Welt, aber wir müssen lernen, die Stimme des Herrn zu kennen und ihr auch dann zu folgen. Herr Jesus. Und das ist das Sprechen des Herrn auf der einen Seite, das uns persönlich betrifft, aber dann gibt es noch den Punkt, dass wir das Sprechen des Herrn auch in der Gemeinde für seinen Vorsatz kennen sollen. Ja? Hören, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Das ist in Offenbarung, spricht der Herr durch die Sendschreiben an 7 verschiedene Gemeinden. Und immer wieder wird dort gesagt, kommt dieser Satz vor. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt. Das heißt, der Geist hat immer was auch zu der Gemeinde zu sagen. Nicht nur zu mir persönlich, ja, sondern zur Gemeinde. Das betrifft auch unser Gemeindeleben. Da brauchen wir ein Ohr dafür. Und wir lernen, uns mit dem Sprechen des Herrn eins zu machen. Das bedeutet, das Sprechen des Herrn ist für uns nicht nur, ich höre es, sondern ich mache mich damit eins. Der Herr möchte, braucht uns auch, dass er durch uns sprechen kann. Ich nehme mal gerade Römer 10. Das ist ein wichtiger Abschnitt, wenn es um das Wort Gottes geht. Römer 10, da wird auch ein bisschen der Unterschied da gezeigt zwischen dem Umgang mit dem Wort im Alten Bund und dem Umgang mit dem Wort oder was das Wort für uns im Neuen Bund bedeutet. Da heißt es in Vers 4, Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Gesetzesende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der es sie tut, wird durch sie leben. Das ist der alte Bund. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben, die spricht so. Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, Christus herabzuholen. Oder wer will in den Abgrund hinabsteigen, das heißt Christus von den Toten heraufzuholen. So, es geht hier nicht darum, irgendwas zu tun, sich anzustrengen, Christus irgendwie zu erfahren auf irgendeine Weise, sondern es geht darum, dass wir lernen, dass Christus ganz nah bei uns ist. Er ist sehr, sehr nah. Was sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe. In deinem Mund und in deinem Herzen. Jetzt haben wir wieder die Verbindung zwischen dem Mund und unserem Herzen. Ja? Und das wird hier nicht gesagt, ist dir nahe in deinem Herzen und in deinem Mund. So hätten wir geschrieben. Das Wort sagt aber in deinem Mund und in deinem Herzen. Als ich zum ersten Mal den Herrn Jesus mit meinem Munde bekannt habe, angesprochen, seinen Namen ausgesprochen habe, da ist auch was in meinem Herzen passiert. Das ist interessant. Ich habe nicht nur still für mich irgendwas geglaubt, weil ich es gehört habe, sondern ich habe angefangen, mit Jesus zu sprechen. Ich habe ihn gebeten, dass er mir meine Sünden vergibt. Ich habe ihm gedankt, dass er für mich gestorben ist. Den Mund aufgemacht. Und dann ist in meinem Herzen ganz viel passiert. Und so geht es auch heute. Das Prinzip ist heute weiterhin so. Du kommst zum Wort. Lass es nicht nur einfach hier stehen, sondern lass es in deinem Munde auch sein. Das hat was mit dem Essen zu tun. Wer mich isst, wird leben. Mach den Mund auf. Tu deinen Mund weit auf. Ich will ihn füllen. Das ist der Herr, der uns ernährt und uns Leben gibt, gell, durch sein Wort. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und wir haben schon mal den Vers gehört von der Ute. Es ist 2. Korinther Kapitel 4. Ich glaube, darum rede ich. Ja, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Sagt der Paulus. Ja, der Glaube bringt uns dazu, dass wir auch das aussprechen. Und das heißt, da machen wir uns eins mit dem Wort Gottes, mit dem Sprechen Gottes. Und dann kann Gott durch dich sprechen. Das ist so wunderbar. Ich habe mal mit einem jungen Mann gesprochen und der hat später, ich habe ihm einfach mittags bei einer Mensa, habe ich ihn gesehen und habe da einfach mit ihm mitgeteilt, was ich so in der Bibel gelesen habe und was wir für Gemeinschaft hatten da in der Gemeinde. Habe ihn so, dass ich dachte, ja, das kann er vielleicht so verstehen, wie ich es ihm so sage. Und war, ich konnte kaum aufhören, ja. Und er hat später jemanden getroffen, der mich kennt und hat dann gesagt, er hätte da jemanden kennengelernt oder jemand hätte mit ihm gesprochen und da wäre ihm zum ersten Mal Gott begegnet. So, das heißt, ich will damit nur sagen, wir wissen gar nicht, was das für eine Auswirkung hat, wenn du mal nur einfach so nebenbei das Evangelium zu jemandem sprichst. Wer macht denn das heute? Und wenn, dann wird irgendein Gesetz gepredigt. Aber wir haben Christus. Das ist nicht nur eine Lehre für uns, sondern der wohnt in uns. Und wir machen uns eins mit ihm. Und wenn wir sein Wort sprechen, das berührt die Menschen. Das wird die Menschen nicht kalt lassen. Das Wort wirkt den Glauben. Und deswegen müssen wir uns eins machen. Wir können uns alle eins machen mit dem Herrn durch sein Wort. Und der Herr braucht es, ja. In 1. Petrus 4 gibt es auch diese wunderbare Passage, da geht es um die Haushalterschaft. 1. Petrus 4. Da geht es um die vielfältige Gnade Gottes. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Was macht man da? Zittern, warten, was wird kommen? Oh, siehst du schon die Zeichen am Himmel? Ja, es gibt so und so viel Blutmonde und was weiß ich noch alles. Zeichen, wisst ihr, Geschwister, wenn ich Angst habe, dann gucke ich, auf was muss ich aufpassen. Aber Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn du ganz dich dem Herrn hingibst und du suchst den Herrn, und hier heißt es, seid nüchtern zum Gebet, vor allem habt untereinander eine innige Liebe, dann sind wir immer auf der richtigen Seite. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei untereinander. Gegeneinander ohne Murren. Wie kann man gastfrei sein mit Murren? Kenne ich nicht. Muss ich schon wieder jemand einladen? Müssen wir am Sonntag schon wieder Gäste haben? Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, so dient einander damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. So, Gabe empfangen. Wir alle haben eine Gabe empfangen. Und wir können alle einander dienen. Wenn jemand redet, dann als Gottes Aussprüche. Das ist ein ganz großer Anspruch. Wenn jemand redet, als Gottes Aussprüche. Sag, du willst ein Zeugnis geben in der Versammlung. Du willst also locker was rausreden. Und der Herr sagt zu dir, Gottes Worte, Gottes Ausspruch. Rede, es ist Gottes Wort. Das ist auch eine Übung. Wir können uns üben, als Gottes Wort zu sprechen. Ja? Und Gott möchte durch uns sprechen. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist was Gewaltiges. Das ist was Besonderes. Wir üben uns darin, anstelle von Gott zu sprechen. So wie der Paulus auch sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. So ein Botschafter muss sich immer auch entsprechend verhalten. Er hat immer einen entsprechenden Status und er kann nicht alles machen, was er will. Aber er ist eins mit seinem Heimatland. Ja, so wenn also hier eine amerikanische Botschaft in Deutschland, der Botschafter, der muss immer, auch wenn er nicht ganz einverstanden ist mit allem, aber er muss immer die amerikanische Administration hier bestmöglich vertreten. Und wir haben hier mehr als die amerikanische Botschaft. Wir haben die himmlische Botschaft. Lob den Herrn. Und wir können Gott vertreten auf dieser Erde. Das ist ein großer Anspruch. Und sagen wir so, das ist eine große Ehre. Das ist eine große Ehre für jeden von uns. Wir haben es nicht verdient. Aber Gott setzt uns ein. Dass wir, er hat uns was anvertraut. Herr Jesus, ja. Und dann, wenn jemand dient, als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde. Ja, in manchen Diensten. Manche Dienste kann man vielleicht, denkt man, man kann sie irgendwo so mit eigenem, ja, so locker einfach machen, weil wir es halt können. Aber dann gibt's Dienste, da brauchst du dann schon mal den Herrn. Ja, ich denke jetzt gerade an Kinderdienst, ist nicht immer einfach. Ja, manche, nicht alle Kinder sind gleich, manche Kinder sind schwierig. Ja, da braucht man wirklich Kraft von Gott. Amen. Herr Jesus, eigentlich für alle Dienste müssen wir den Herrn nehmen. Ja, ihm sei die Herrlichkeit. Und das gibt ihm die Ehre. Gell? Lerne, ihn auszusprechen. 2. Korinther 4, Vers 13, immer noch. 2. Korinther 4, Vers 13. Und weil, das haben wir schon gehabt, Entschuldigung, das können wir vielleicht nochmal lesen. Und weil, gemeinsam lesen, und das Wir ist ganz wichtig, weil das geht um uns. Und weil wir denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich habe geredet, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden auch wir. Amen. So, den Glauben kann man hören. Halleluja, wir haben geglaubt, darum haben wir geredet. So, und jetzt nehmen wir vielleicht noch den Epheser, Kapitel 4. Ist auch ein Vers, der vielen von uns bekannt ist. Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Wort aus eurem Mund kommen, sondern nur ein solches, das gut ist für den nötigen Aufbau, um Gnade darzureichen, denen, die es hören. Amen. Ja. Amen. Ja, kein faules Wort. Es ist so, dass wir vom natürlichen Menschen, der natürliche Mensch ist von Natur aus faul. Faul nicht im Sinne, weil er nichts schafft, sondern faul in dem Sinn, dass er verdorben ist. Ja, da ist das Element, ein Element, das verdirbt. Ja, und wenn wir uns so locker in unserem natürlichen Menschen miteinander einlassen, dann bleibt es nicht aus, dass auch irgendwo das Verderben um sich greift. Ja, deswegen brauchen wir da immer so ein Bewusstsein, wenn wir Umgang haben in der Gemeinde miteinander, dass wir da eine gewisse Einstellung, eine Haltung haben auch. Wir wollen eigentlich zum Guten zusammenkommen. Wir möchten, dass der Aufbau gefördert wird, dass wir einander ermutigen. Ja, und das braucht es, dass wir uns auch mit dem Herrn hier eins machen. Wie gestern auch rauskam, der Herr hat sich für uns geheiligt. Ja, er heiligt sich für die Jünger. Ja, er hätte es nicht nötig gehabt, er war heilig. Aber er hat extra in seinem Leben darauf geachtet, dass er den Jüngern keinen Anstoß bereitet und dass er ihnen ein Vorbild ist. Ja. Lasst kein faules Wort aus eurem Mund kommen, sondern nur ein solches, das gut ist für den nötigen Aufbau. Und der Aufbau ist, hier sieht man auch, der Aufbau ist nötig. Ja, ja. Amen. Ja. Oder auch die Gaben in 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Ja, ob das Weissagung ist oder was, die Gaben, das sind alles die Gaben des Sprechens auch. Da geht es dann um die Versammlungen. Lass alles zum Aufbau geschehen. Ja, diese Verantwortung gibt der Herr jedem Einzelnen von uns. Weil die Gemeinde wird nicht nur durch ein paar Brüder aufgebaut, sondern die Gemeinde wird mit uns allen aufgebaut. Ja, das ist wunderbar. Ich habe das gestern auch so geschätzt, dass der Eckstein, dass da nicht nur zwei andere Steine dran grenzen, sondern dass wir alle am Eckstein angedockt sind, mit dem Eckstein verbunden sind. Ja, jeder von uns muss den Herrn als den Eckstein kennen. Ja, sonst was machen wir dann, wenn ein Stein mal ausschert, an den wir uns dran hängen? Das wird schwierig. Ja. Herr Jesus, ja, der Herr muss uns Gnade geben. Ja. Lob den Herrn. So, jetzt habt ihr sicher auch noch einiges, was ihr noch auf dem Herzen habt. Ich höre hier auf.